Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Heute befassen wir uns mit dem Thema der künstlichen Intelligenz und der Entscheidungsfindung. In der Theorie ist es so, dass aufgrund der Algorithmen, die wir heute bereits haben und die wir verwenden können, um Entscheidungen zu treffen aufgrund von maschinellem Lernen und den Daten, die wir in den Computern eingeben, können wir heute sehr gute Resultate erzielen, wenn wir in der Theorie einige Entscheidungen treffen möchten. Beziehungsweise in der Mathematik bei der Berechnung von einigen bei Formeln oder bei statistischen Daten und bei Lösungsfindungen können wir das maschinelle Lernen und die künstliche Intelligenz sowie neuronale Netze verwenden, damit der Computer etwas lernt und wir dann aufgrund dessen Entscheidungen treffen möchten. Und der Computer kann die Entscheidungen aufgrund von den vielen Daten für uns treffen. So sieht es mal in der Theorie aus. Aber wie sieht es aus, wenn wir diese Technik einsetzen in der realen Welt? Es geht heute um das Thema künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und vor allem die Konfliktlösung bzw. die Bewertung von augenblicklichen Situationen in der realen Welt in Millisekunden. Wenn wir uns das ansehen, das autonome Fahren. Der Computer in der Annahme sammelt Daten während unseres Fahrens. Also können wir maschinelles Lernen dazu einsetzen, um zu lernen, wie der Fahrer fährt, wie alle Fahrer fahren, zum Beispiel mit dem Tesla Autopiloten, und aufgrund dessen können wir einen Autopiloten erstellen, die unsere Fahrweise bzw. eine Fahrweise des Menschen nachähnelt. So kann er eben auf Strecken fahren, er weiß, wie man abbiegt und so weiter und so fort. Aber wie sieht es aus, zum Beispiel, wenn er auf etwas stößt, was er noch nicht gelernt hat, bzw. was er gelernt hat, aber dies, was er gelernt hat, von der realen Situation abweicht. Wenn er genug Daten gesammelt hat, könnte er theoretisch diese Situation bewältigen. Das Problem ist dabei, bei den heutigen Autos, die ein autonomes Fahren ermöglichen, der Prozessor und die Reaktionszeit sowie die Sensoren. Wenn es zum Beispiel vor einem Aufprall zwei mögliche Lösungen gibt, um einen Aufprall zu vermeiden, die aber in Millisekunden getroffen werden müssen, bevor ein Aufprall stattfindet, um einen Aufprall eben zu vermeiden, muss der Computer bzw. die CPU, die in ein Auto mit autonomem Fahren eingebaut ist, so schnell sein, dass sie alle gesammelten Daten vor dem Aufprall bewerten kann und aufgrund dessen reagieren kann. Das ist aber demnach schwierig, weil beispielsweise, wenn wir einen Computer haben, kann der Computer mit allen Teilen, die in ihm verbaut sind, nicht gleichzeitig schnell kommunizieren. Also die Bandbreite ist zum Beispiel bei der Festplatte, ich sage jetzt nicht SSD, sondern ich sage jetzt normal die HDD, die kommuniziert nicht so schnell, die hat nicht so eine Bandbreite, wie zum Beispiel die CPU es hat mit dem RAM oder der Southbridge, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das heißt, wenn das wirklich klappen müsste, müssten die Teile, die sich, also an und für sich der Computer, der im Auto da verbaut wird, der Mikrocontroller, die CPU und so weiter und so fort, die gleiche Kommunikationsgeschwindigkeit haben für die Detektion von gefährlichen Situationen. Das heißt, Sensoren zur CPU und zur Software, ja, das ist eben, es kann eben ein Problem sein, ja, weil die Software kann ja nicht alles auf einmal verarbeiten. Das ist eben auch das Problem, ja. Die Software könnte sich eventuell aufhängen oder ja, sowas halt in der Art, ne? Ein weiterer Punkt stellt sich da bei der Navigation, bei GPS zum Beispiel. Wie soll man ein Auto entwickeln, das sich vollständig autonom bewegt, wenn die Daten, die uns das GPS liefert, nicht im Millisekundenbereich liegen, ja? Die Daten werden, also die Position, die Koordinaten werden nicht in Millisekunden transferiert, sondern im Sekundentakt oder 2 Sekundentakt. Wenn ihr euch mal anschaut, wo ihr euch gerade befindet mit dem Handy oder im GPS mit dem Auto und ihr euch fortbewegt, werdet ihr feststellen, dass die Koordinaten sich nicht jede 100 Millisekunden ändern oder jede 10 Millisekunden, sondern die aktualisieren sich vielleicht jede halbe Sekunde oder jede Sekunde. Das reicht aber beim Auto nicht. Das Gehirn verarbeitet, also von einem Menschen verarbeitet 10 oder sogar 100 Millionen Sinne oder Entscheidungen pro Sekunde. Wenn wir das auf einen Computer übertragen müssten, würde sogar die Technik von dem schnellsten Supercomputer, die Ressourcen von und den schnellsten Supercomputer der Welt nicht ausreichen. Wir müssten demnach einen Quantencomputer verwenden. Oder einen Computer, der nicht nur 0 und 1 versteht im Binärcode, sondern 0 bis 8. Daran wird schon seit längerem gearbeitet, dass das binäre System abgeschafft wird und entweder das hexadezimale System kommt, also 0 bis 9 und A bis F, und das System von 0 bis 8. Damit könnten Computer viel schneller rechnen, weil sie demnach nicht alles, also nicht alle Zeichen von 0 und 1 übersetzen müssten. Also, weil ein Zeichen gliedert sich mit 0 und 1. Also ein Zeichen zum Beispiel A sind 4, also 8 Stellen, eine Kombination von 0 und 1, 8 Stellen. Also ja, also 8-stellige Nummer von 0 und 1. Die ist aber für jedes Zeichen verschieden. Ja, also jetzt bin ich ein bisschen abgewichen von dem Thema. Also wie gesagt, autonomes Fahren, ein Computer von einem Auto müsste zig Millionen Entscheidungen treffen, ja, pro Sekunde. Eigentlich ist es, wäre es eigentlich nicht so dramatisch. Es würde genügen, wenn es 100 Entscheidungen pro Sekunde treffen würde, ja. Also, wir haben erst einmal die Geschwindigkeit, das Halten der Geschwindigkeit, also die Hürden an und für sich gibt. Das ist an und für sich ist das keine Hürde, weil es gibt bereits Erkennung von den Geschwindigkeitsbegrenzungen, das kann die heutige Technik mit maschinellem Lernen, das ist kein Problem. Demnach könnte sich ein Auto, also könnte es das Auto die Geschwindigkeit anpassen, das ist kein Problem. Wir haben dann die Ultraschallsensoren, die Infrarotsensoren, das heißt, die Geschwindigkeit wird reguliert von dem Auto, was vorne ist. Ja. Das heißt, wenn das Auto langsamer fährt, also wenn es vorne ist, dann wird die Geschwindigkeit demnach angepasst. Die Hürde ist jetzt dabei, bei dem heutigen Stand der Technik, bei den Autos, die verfügbar sind, ja, auf dem Markt, dass die Autos keine Vollbremsung machen können. Also können sie schon, aber nicht extrem. Das heißt, wenn ein Auto in der Straße, wenn wir einem Auto folgen, das beispielsweise 5 oder 6 Wagenlängen von uns entfernt ist, oder 4 sogar Wagenlängen, und es auf einmal eine Vollbremsung macht, eine extreme Vollbremsung, um einen Unfall zu vermeiden, kann unser Auto geschaltet in einem Autopiloten das nicht machen. Da müssen wir schon manuell eingreifen. Jetzt weiche ich ein bisschen mal ab. Es gab so eine Technik, ich weiß jetzt nicht, wo, bei welchem Auto das war. Da hatte man so ein gestütztes Bremsen. Es gab Sensoren bei diesem Auto, die haben immer quasi aufgepasst, ich sag's mal so, die Bremssensoren. Und wenn ein Auto vor uns war und es gab quasi das Risiko, dass es bremst aufgrund von den Sensoren, was wir sammeln, ja, weil Lucas Industries hatte, das war aber nicht das Auto, das diese Sensoren hatte. Hatte zum Beispiel ein Auto in den 80, in den 90ern gebracht, das über mehrere Sensoren verfügen hat. Es hat über einen Infrarotsensor, über einen Ultraschallsensor und über eine Kamera verfügen können. Also es hat über diese drei Sensoren verfügt. Und deshalb konnte auch eine Sensorenreichweite von über 100 Meter erzielt werden können. Und das war eben, das würde eben eine optimale Lösung sein, nur wird diese Technologie nicht mehr eingesetzt. Der Grund, weswegen diese Technologie abgesetzt worden ist, beziehungsweise deaktiviert worden ist, ist, weil in den 90er Jahren die Rechenkapazität von so einem kleinen Computer in einem Auto oder einem Mikrocontroller nicht ausgereicht hat, um die Entscheidungen zu treffen und um die Daten so schnell wie möglich zu verarbeiten. Damals waren Computer noch nicht schnell. Ja, und das war im Jahr 1994, wo Lucas Industries diese Technologie vorgestellt hat. Wo das Auto in der Spur bleiben konnte, wo es bremsen konnte und so weiter und so fort. Zurück zum anderen Auto. Das hat über einen Sensor verfügt, bei dem, wenn der Fahrer in einer Gefahrensituation war, und bremsen musste, da waren diese Bremsen an und für sich sowas, als wären sie vorgeheizt. Also der Fahrer musste nicht so stark auf die Bremse drücken und es war eine Vollbremsung. Es war mehr als eine Vollbremsung, ja. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber es war halt so, ja. Und ja. Und heute sind wir eigentlich schon so weit, dass wir eine Technik in Auto einbauen können, wo das Auto schon vollbremst und vom Anfang bis zum Ziel vollständig automatisch fährt. Google hat sein Auto gebaut. Ja, das Google Street View Auto, das fährt voll autonom, automatisch, hält bei Ampeln, ja, reagiert auch schnell. Nur da ist wirklich ein Computer eingebaut. Und das ist kein Auto, das man auf dem Markt findet. Das ist ein umgebauter Toyota, glaube ich. Oder Hyundai oder was jetzt nicht. Die haben ihn selber modifiziert und es fährt von ganz alleine. Aber wenn wir uns zum Beispiel den Tesla anschauen. Tesla ist die einzige Automarke, die über einen fast vollständigen Autopiloten verfügt. Und ich denke mir, dass Tesla einen Rechner dort eingebaut hat, der imstande wäre, die Entscheidungen zu treffen. Nur, wie gesagt, ist jetzt mal eine Frage wahrscheinlich der Software. Wenn ein Auto zwei Möglichkeiten hat, um den Unfall zu verhindern, um den Fahrer lebend zu lassen, dass der Fahrer lebt, ist eben die Frage. Was passiert, wenn ein Auto zwei Möglichkeiten hat? Bei der ersten Möglichkeit würde der Fahrer an und für sich sterben, ja. Und bei der zweiten Möglichkeit wäre der Fahrer am Leben, wenn das Auto ausgewichen wäre, ja. Und der andere Fahrer würde sterben. Ich weiß, diese Situation klingt vielleicht irgendwie vage, aber wie wäre dann die Software programmiert? Ja, beziehungsweise würde die Daten verarbeiten, die sie während der Programmierung oder während der Fütterung durch andere Fahrer erhalten hätte. Weil es ist an und für sich klar, dass Tesla seinen Autopiloten mit Daten füttert durch maschinelles Lernen, die sie erhält von anderen Fahrern, die den Autopiloten verwenden, beziehungsweise die also die sich von den verschiedenen Fahrten bekommen hatte. Ja, also das heißt, wenn ein Fahrer mit einem Tesla fährt, verschiedene Strecken fährt, dann lernt die Autopilot-Software und dieses Update wird ja auch aufgespielt auf andere Geräte von Tesla, also also die Tesla Autos, ja, das wird über ein Update gemacht, weil da die Tesla Model S oder Tesla Model 3, die Autos von Tesla verfügen ja über eine Internetverbindung. Über eine kostenlose Internetverbindung und deshalb können sie die Daten sammeln, in die Server hineingeben und deswegen kann auch der Autopilot daraus lernen, aus dem verschiedenen Verhalten der Fahrer. So. Das könnte auch die Möglichkeit bieten, die Tesla-Fahrer, die Tesla-Autos zu vernetzen und das so zu machen, dass kein Tesla-Auto einen Unfall baut. Ja. Und wenn wir uns vielleicht ansehen, ein Auto, ja, welches die Entscheidung hat, ja, was er bei einem Unfall macht, dann es ist ja so, wenn ihr mal in den 80er Jahren gab es mal eine Krimiserie. Knight Rider ist sehr berühmt geworden. Da gab es zwei Autos, den Kit und den Car. Das böse Modell, das ist ein Prototyp, der nicht darauf programmiert war, menschliches Leben zu schützen. Und da gibt es ja dieses Paradoxon. Damals in der neuen Folge war das, der ersten Staffel, gab es eine Auseinandersetzung zwischen Kit und Carl. Und da gibt es ja das Paradoxon. Wenn zwei Autos sich aufeinander bewegen, geradeaus, links von innen, von dem Autos, ist eine Klippe, ja? Von der man runterstürzen kann, beziehungsweise auch nicht. Ja. Also, die Autos bewegen sich aufeinander mit erhöhter Geschwindigkeit und treffen aufeinander fast auf. Jetzt ist es so, das Auto, das auf Bewahren des menschlichen Lebens programmiert drauf ist, will natürlich seinen Fahrer warnen oder auch etwa die Kontrolle übernehmen über das Auto, ja, über sich quasi übernehmen, um dem anderen Auto auszuweichen. Ja, das klingt auf die erste Sicht logisch. Aber der Fahrer, der das Auto fährt, das auf Bewahrung des menschlichen Lebens darauf programmiert ist. So, jetzt wurde ich unterbrochen. Also das Auto, das menschliche Retten leben will, also das menschliche Leben retten will, das weicht aus, das will ausweichen. Und der Fahrer des Autos, das menschliche Leben bewahren will den anderen zerstören, weil er vielleicht andere Menschen in Gefahr bringen will. So, jetzt haben wir da die Situation. Das eine Auto bewegt sich zum anderen auch gegenüber. Ja, das heißt, das Auto, das den anderen Fahrer zerstören will, ja, das auf die Selbsterhaltung programmiert ist, bewegt sich ebenfalls zu dem anderen. Und dann kommt es zu dieser Situation. Der Fahrer fährt einfach weiter, ja, weil er keine Angst hat, an und für sich vor dem anderen Auto. Und was passiert kurz vor dem Aufprall? Das andere Auto, das auf die Selbsterhaltung programmiert ist, weicht aus nach links und stürzt eine Klippe runter. Warum hat er es getan? Naja, erst einmal, weil er die falsche Entscheidung getroffen hat. Aber was wäre, wenn die Klippe nicht da wäre? Dann würde er auch ausweichen. Weil obwohl das Auto, das auf die Selbsterhaltung programmiert ist, obwohl er den Fahrer zerstören will, beziehungsweise das andere Auto, will er sich auch selbst erhalten. Ja, deswegen ist er auch ausgewichen. Ja, das ist mal eine Situation. Dieses Konzept könnten wir auch anwenden auf andere Autos. Ja, deshalb ein bisschen paradox, aber versuchen wir es mal. Wenn ein Auto, ja, mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet wird, irgendwann mal in der Zukunft, und dazulernen kann, mit Hilfe von künstlichen neuronalen Netzen, und sich so weit bringt, evaluiert, mit Hilfe von neuronalen Netzen, dass er sich quasi beibringt, sich nicht selber zu schaden. Ja, was passiert dann? Dann passiert so, dass wenn ein Fahrer in die Situation kommt, wo sein Auto, indem es schnell reagiert, den Fahrer retten könnte, ja, würde er ihn retten, dann würde er sich auch selbst retten, oder aber auch eben nicht. Weil das ist jetzt auch etwas kompliziert. Da müsste man auch überlegen, in welcher Situation müsste das Auto kommen, um sich dabei, wo er sich zerstört, aber den Fahrer heil bringt. Ja? Dass der Fahrer so wenig wie möglich Verletzungen hat. Ja, zum Beispiel bei einem Unfall. Wenn das Auto einen Schleudersitz hätte und den Fahrer vor dem Aufprall mit dem Schleudersitz nach oben befördern würde, ja, würde er sich vor dem Aufprall eigentlich auch den Fahrer retten, aber auch der sich quasi, indem er den Unfall macht, selbst zerstört. Also nicht selbst zerstören, er würde zerstört werden, sagen wir es mal so. Ja. Also eben die ursprüngliche Frage, was würde ein Auto machen, das auf Selbsterhaltung programmiert wäre? Beziehungsweise würde ein Auto so lange evaluieren mit der künstlichen Intelligenz, dass er die Fähigkeit bekommen würde, dass er auf die Bewahrung des menschlichen Lebens sich programmieren könnte und lernen könnte? Oder würde es aus einer Evaluierung des künstlichen neuronalen Netzes so herausgehen, dass ein Auto auf die Selbsterhaltung programmiert wäre. Und das schließt aber auch hinein, dass er alles tun würde, um sich quasi selbst zu erhalten. Das möge vielleicht irgendwie komisch sein. Wenn jetzt zum Beispiel es einen Car geben würde, ein Carr, einen halbautomatischen reagierenden Roboter. Er würde sich auch anders leben, anders retten können. Er würde seine, sagen wir mal, Person oder seinen Geist, ja, weil das Auto, der Körper, wäre eigentlich ein Vehikel. Er würde sich, indem er sich ins Internet uploaden würde, würde er sich an und für sich auch retten, wenn er im Internet wäre. Ich weiß, das klingt etwas futuristisch, aber das wäre in 20 oder 30 Jahren eine Möglichkeit, auch für den Menschen sein Wissen und sein Geist und alles zu bewahren, indem er sich mittels der Singularität unsterblich macht. Das ist aber ein Thema, das man schwer behandeln oder schwer diskutieren kann, weil das erfordert eine Menge, wie sagt man da, Philosophie, ist das vielleicht eine Philosophie? Ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls, wenn ihr wollt, können wir mal das nächste Mal drüber reden. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören und denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach, wie es weitergehen würde mit einem Auto, der die Wahl hat, ob es sich zerstören würde, um den Menschen zu retten, oder würde er den Menschen vielleicht sterben lassen? Wer weiß?